Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Cellist, Dirigent, Präsident des Deutschen Kulturrates und Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Christian Höppner. Ein Mann, der sich also mit den schönen Klängen befasst und der dazu selbst eine so tolle Stimme hat, dass er auf jeden Fall ins Radio gehört. Christian Höppner, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Schönen Dank, lieber Corbinian Frenzel.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt hier die Hochzeit von Christian Wulff und Bettina Wulff ansprechen soll. Es ist nämlich immerhin die dritte ihrer Art. Aber ich glaube, ich habe etwas, was ihn noch mehr Freude macht. Ich habe nämlich ein bisschen Bach. Bach heute vor, Sie wissen es genau, 300 Jahren wurde Johann Sebastian Bach, Thomas Kantor in Leipzig. Und genau. Das bringt Sie wahrscheinlich, ich habe jetzt gesagt, kurz ins Schwärmen, aber Sie haben mich schon gewarnt, Sie könnten jetzt auch einen halbstündigen Vortrag halten.
Ja, einfach weil ich seit meinem 8. Lebensjahr mit Bach berührt werde. Wir hatten einen tollen Kantor bei uns und der hat dann wirklich uns alle rangeholt und jeden Sonntag die entsprechende Bach-Kantate aufgeführt. Das heißt, ich habe als Cellist fast alle Passionen und Kantaten als Continuo-Cellist erlebt und das prägt ungemein.
Ich kann ja tiefe Religiosität, wie sie bei Bach ja ganz offenbar vorlag, eigentlich nur ertragen und ganz wunderbar ertragen mit ihm, mit Bach. Und ich muss dazu sagen, ich habe so eine leicht biografische Verbindung nach Lübeck hin und war dort aber natürlich in diesen wunderbaren Backsteinkirchen, die es gibt, also fast schon herrlich. Backsteinkathedralen. Mhm. Erst bei dem Namen Buxtehude, der wahrscheinlich weniger Menschen etwas sagt, aber Bach ist, und das habe ich als Kindheitserinnerung ja extra zu Fuß nach Lübeck marschiert, um sich dort quasi schulen und ausbilden zu lassen.
Genau, Buxtehude war damals hochgeschätzt und ist heute zu Unrecht noch viel zu wenig bekannt. Aber bei Bach muss man sagen, weil Sie sagen, religiöser Kontext, ja. Aber wenn Sie mal beobachten, wie kleine Kinder darauf reagieren, die fangen an zu tanzen, die sind mit ihren Ohren dabei. Das heißt, Bach hat eine Magie für jede Altersstufe und findet sich sogar im Hip-Hop und im House wieder.
Also Bach, generationenübergreifend, genreübergreifend. Und ich glaube, wir haben jetzt die größtmögliche Fallhöhe aufgebaut, meine Damen und Herren. Denn gleich geht es hier heute um Donald Trump. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Heute könnte etwas passieren, das es so noch nicht gab. Heute könnte erstmals ein früherer US-Präsident angeklagt werden. Möglicherweise gibt es dann sogar Bilder mit Handschellen und Verhaftung. Es geht um Donald Trump. Und jetzt könnte man denken, ja klar, endlich Blick bei der Rolle auf seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol. Das wäre irgendwie naheliegend, Christian Höppner. Aber wir wissen dank der Nachrichtenlage schon, es geht um etwas anderes. Ja. Nämlich um die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, besser bekannt unter dem Namen Stormy Daniels, das Schweigegeld, das er damals gezahlt haben soll, dafür, dass sie ihm die Kampagne nicht verhagelt.
Es wird ja vor allen Dingen, finde ich, interessant, es ist ja auch so eine Art Reichweitentest für Trump. Also er hat ja vorher seine Anhänger zum Widerstand aufgerufen und wir wissen ja, Sturm aufs Kapitol, was er anrichten kann. Mhm. Und insofern ist das schon natürlich mit Sorge zu betrachten und andererseits aber auch, welche Auswirkungen letztendlich Trumpsche Politik auf unser Land hat.
Ja, Sie haben es gesagt, er hat aufgerufen. Wir können gerade mal hören, was uns unsere New York-Korrespondentin überspielt hat, wo sie auch nochmal versucht hat zu erklären, was da jetzt der juristische Fall eigentlich genau ist. Katrin Brandt.
Am Samstag hatte Trump verbreitet, er werde am Dienstag verhaftet. Protestiert, holt euch eure Nation zurück, forderte er von seinen Anhängern. Tatsächlich gibt es keine Bestätigung dafür, dass eine Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Wohl aber wird in New York gegen den früheren Präsidenten ermittelt. Kurz vor der Wahl 2016 hatte Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen einer Frau $130.000 Schweigegeld gezahlt, weil sie öffentlich behaupten wollte, sie habe ein Verhältnis mit Trump gehabt. Cohen will das Geld im Auftrag von Trump gezahlt haben, um im Wahlkampf einen Skandal zu vermeiden. Der New Yorker Staatsanwalt untersucht unter anderem, ob Trump dafür Wahlkampfgelder verwandt hat. Das wäre strafbar.
Also in gewisser Weise eine juristische Frage, bei der man sagen würde, klärt das irgendwie. Aber Sie haben ja schon angedeutet, es ist ja einfach noch so unglaublich viel Politik drin in einem, jetzt weiß ich nicht, ob ich dieses Wort schon wieder bemühen will, weil es halt dieses schnelle Schlagwort ist, das man dann bringt, gespaltenem Land.
Ja, aber es ist so und das hat ja leider auch Auswirkungen. Also ich meine, die Bertelsmann Stiftung hat neulich in der Untersuchung festgestellt, dass über 50% weltweit schon autoritäre oder teilautoritäre Systeme sind. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass in Demokratien solch agierende Menschen, so autoritär agierende Menschen überhaupt Mehrheiten gewinnen können? Also das ist etwas, was mir auch in unserem Land große Sorge macht. Deshalb meinte ich auch die Rückwirkung. Ich meine, wir haben ja mit dem Sturm auf den Bundestag jetzt nicht direkt was Vergleichbares gehabt, aber es ging in diese Richtung.
Ich meine, es sind ja in der Regel keine Mehrheiten, sondern mobilisierte Minderheiten, möglicherweise gegen Mehrheiten. Das hat man ja damals gesehen bei der Wahl 2016. Ja. Also da war es rein rechnerisch schon keine Mehrheit, wenn man die Stimmen gezählt hat. Es war nach dem Wahlsystem eine Mehrheit, aber es war ja vor allem eben dann auch eine politische Mehrheit, weil die anderen ihr Gewicht nicht auf die Waage bekommen haben.
Ja, genau. Und ich meine, er hat es ja immerhin geschafft, den höchsten Strafgerichtshof in den USA auch mit seinen Leuten zu besetzen. Ja, also das macht mir schon große Sorge, weil ähnliche Tendenzen sehen wir bei uns auch.
Mhm. Wobei ich da immer noch interessant finde, und ich will den Tag nicht vorm Abend loben, aber wir haben natürlich schon eine politische Klasse, eine politische Elite, die mit einer sehr großen Verantwortung auch mit Machtverlust umgeht. Also wenn man sich überlegt, diejenigen, die Wahlen verloren haben, auch in Wahlkämpfen, auch bei der Frage, welche Koalition bildet man, um sich selbst die Macht zu retten, wo wir ja wirklich ein hohes Maß an Anstand haben. Also ich denke da auch an unterschiedliche Länder. Wir hatten jetzt gerade in der letzten Woche den Besuch von Benjamin Netanyahu, den ich jetzt nicht zum Donald Trump erklären möchte, aber jemand, der sein politisches Überleben, dass er wieder Ministerpräsident werden konnte, letztendlich mit einem Teufelspakt bezahlt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir sind zum Glück noch lange nicht da. Ich meine, auch der Regierungswechsel jetzt war eine Lehrstunde für die Demokratie, finde ich, wie man auch miteinander umgeht. Ja, nur wir dürfen keinen Strömungsabriss in der gesellschaftlichen Akzeptanz zu solchen Prozessen erfahren, weil natürlich der ökonomische Druck, die Zunahme der Krisen erzeugt natürlich auch immer mehr Ängste und führt dann letztendlich auch zu einer gewissen Ungeduld. Und ich finde, Demokratie darf anstrengend sein. Kompromisse finden ist nicht obszön, sondern das ist die Notwendigkeit in der Demokratie. Und dafür zu werben, auch schon in jungen Jahren und praktisch die DNA unserer Demokratie frühzeitig zu vermitteln, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ich habe hier noch eine Aussage vor Ohren. Ich habe sie auch jetzt für uns hier in der Sendung, nämlich von Mike Pence, einem ehemaligen Vizepräsidenten, der ja mit ihm gar nicht mehr so grün war mit Donald Trump, der sich jetzt aber in dieser Frage doch letztendlich unterstützend für ihn geäußert hat, nämlich so.
Während es in New York eine Welle von Kriminalität gibt, glaubt der Staatsanwalt von Manhattan, es sei seine Top-Priorität, Präsident Trump anzuklagen. Das sagt alles, was man über die radikale Linke in diesem Land wissen muss.
Ja, da müssen Sie schon auflachen, ne? bei radikaler Linke. Aber das dokumentiert ja absolut diese Wahrnehmung. Ja? Also
verrückt, vollkommen verrückt.
Ja.
Also, und das hat durchaus, da stehen so doch Bevölkerungsschichten dahinter. Das ist nicht eine Einzelmeinung.
Ja, genau. Also weil man überlegt sich dann ja auch, dann gibt es ja wirklich nicht wenige Menschen, die sagen, das ist ein politischer Prozess wegen einer Kleinigkeit, dass der Trump da dieser Frau irgendwann mal über Kanäle irgendwie Geld gegeben hat. Ja. Eigentlich wollt ihr ihn doch als politische Person angreifen. Ja. Jetzt stelle ich aber mal die Frage, in einem polarisierten Land,
ja,
kann das ja auch durchaus sein, dass diese Analyse richtig ist. Also, dass da Staatsanwälte sind, die sagen, was immer wir auch finden können, wir konnten ihn leider nicht wegen des Sturms aufs Kapitol letztendlich juristisch dingfest machen, dann nehmen wir halt das.
Ja, das ist aber auch wieder gefährlich natürlich für einen demokratischen Prozess, gar keine Frage. Und zeigt einfach auch die ganze Entwicklung eine neue Sehnsucht nach Einfachheit in einer komplizierter werdenden Welt.
Christian Höppner ist mein Gast heute, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Und mit Ihrem Musikrat nehmen Sie gerade einen neuen Anlauf, den Hashtag Schulen neu denken voranzubringen bei einem Thema, das uns ja alle gerade sehr beschäftigt, nämlich was so die Möglichkeiten, die Chancen, aber auch die Risiken der künstlichen Intelligenz sind, was Sie, und so verstehe ich diesen Ansatz auch, was Sie gerade leisten kann in der Schule. Ich frage jetzt mal, ja, ich frage mal positiv, weil ich habe natürlich gleich ein Negativszenario vor Augen. Ja, also das Referat über Johann Sebastian Bach vom Chatbot schreiben lassen, das meinen Sie wahrscheinlich nicht.
Absolut nicht, sondern wir wollen ja erstmal Fragen stellen. Wir wollen die Neugierde für diese neue Dimension auch in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben, die wollen wir stellen und Fragen stellen. Und wir wollen keine Abwehrdiskussion führen. Die kann man sowieso nicht diskutieren, weil die KI kommt. Sie ist ja schon da und sie wird weiterentwickelt. Sondern zum einen interessiert uns natürlich die Frage, was kann man damit auch künstlerisch anstellen? Und zum anderen aber natürlich auch die Frage, wie kann sie denn helfen bei der Bildungsmisere, die wir haben? Ja, sie wird bestimmt keine Menschen ersetzen können, aber sie kann viel von dem, was heute Lehrerinnen und Lehrer in der Schule tun müssen, an bürokratischem Unsinn, sage ich mal, den kann sie zum Beispiel mit abnehmen. Und vor allen Dingen kann sie aber auch Medienkompetenz auch im kulturellen Sinne stärken. Das ist nämlich bei uns ein defizitäres Thema.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen, diese Medienkompetenz stärken?
Medienkompetenz stärken heißt eben nicht nur in technologischer Hinsicht damit umgehen, was man immer hört, so der Generationenunterschied. Ne? Heute, TikTok ist ja inzwischen auch schon wieder ein alter Hut, aber und auch verschwindet ja wieder bei unseren Ausspielwegen, sondern einfach das kritische Hinterfragen, die Distanz zu dem, was ich da vermittelt bekomme, die Einschätzung dessen, wie ich es für mich bewerte und verwerte und nicht das blinde Hinterherlaufen. Das heißt wirklich von Anfang an Empathiefähigkeit stärken, die Selbstwahrnehmung natürlich auch stärken. Das sind alles Persönlichkeitskompetenzen, die kann uns die KI nicht abnehmen.
Mhm. Kann ich mir das so vorstellen? Die Maschinen machen sozusagen so den Teil der Ratio, das Sachliche, und der Mensch ist frei fürs Kreative?
Ja, in die Richtung, wobei man die KI nicht unterschätzen darf. Mhm. Also auch dort sind ja Prozesse im Gang. Ich sag bloß mal, Johannes Motschmann, der Komponist, der mit dem Ensemble Modern sehr eindrucksvoll, das habe ich letztes Jahr erlebt, eine Komposition aufgeführt hat für Orchester und KI. Und es war nicht, für mich jedenfalls nicht mehr zu spüren, wann ist KI am Werke und wann sind die leibhaftigen Musiker, also die Komposition am Werke. Ja. Diese Prozesse werden miteinander verschwimmen. Das finde ich auch gar nicht dramatisch, sondern die Frage, wie KI eben auch eingesetzt werden kann. Ich meine, es gibt genug Verlustängste, es gibt genug Fragen im Urheberbereich. Natürlich fragen sich auch Kreative, ja, was ist denn meine Rolle noch
in diesem ganzen Prozess? Ja, ich meine, es stellt ja genau diese Idee, also wir sprachen anfangs über Bach, das ist jetzt natürlich die ganz erste Liga, aber diese Frage des menschlichen Genies, der Künstler, Schöpfungskraft, wenn Sie als ausgebildeter Musiker, als Dirigent, als Cellist schon solche Erfahrungen gemacht haben, dass Sie eigentlich gar nicht genau wissen, wo war das jetzt die Maschine, wo war das der Mensch? Es führt zu einer, glaube ich, einer großen menschlichen Verunsicherung, weil das ist doch, glaube ich, die ureigenste Domäne, die wir immer noch für uns in Anspruch nehmen.
Absolut. Ich war selber ein bisschen schockiert, als ich aus diesem Tag rausging. Und trotzdem glaube ich, KI kann keine Unberechenbarkeit. Also das, was der Mensch ja noch produziert, dieses Analoge, diese Unberechenbarkeit, die kann ich mir nicht vorstellen, dass die jemals KI erledigen wird können. Aber wir sollen uns nicht täuschen. Gerade mit der Entwicklung der Quantencomputer und so wird es auch kreative Prozesse geben. Ob jetzt eine KI fühlen kann, ob sie ein Bewusstsein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nach heutigem Stand auch noch nicht Stand der Dinge. Aber ausschließen, finde ich, sollte man es nicht. Umso wichtiger ist, dass man mit dem Umgang mit der KI sich befasst.
Es gibt diesen wunderbaren Film von Maria Schrader, Ich bin dein Mensch. Da kommt das mit der Emotionalität schon sehr nah ran. Oder vielmehr auch genau diese Frage bei der menschlichen Emotionalität, wie viel Berechnung, also ne, wie sozusagen eben dann eben auch für eine Maschine nachvollziehbare Prozesse finden da eigentlich statt. Also auch in die Richtung stellt es uns ja auch in Frage. Ja. Ne?
Auf jeden Fall, zumal KI auch ein selbstlernendes System ist. Also sie wird ganz, ganz viel, nicht nur Informationen haben, sondern auch Verhaltensweisen adaptieren können.
Ich finde das mit dem Thema dieser künstlichen Intelligenz gerade so spannend, weil ich glaube, viele, die wir uns jetzt so als Zeitgenossen bewegen, haben sich ja auch gefragt, was ist eigentlich das nächste große Ding? Also das Internet war natürlich die massive Veränderung, dann wahrscheinlich nochmal so als kleiner Seitenaspekt das Smartphone und diese Verknüpfung irgendwie mit den Menschen in fast jeder Lebenssituation. Wahrscheinlich sind wir da gerade mittendrin an diesem Punkt, wo wir merken, wow, das wird nochmal ein ganz extremer lebensverändernder Sprung nach vorne.
Also es ist nicht nur eine industrielle Revolution, es ist eine kulturelle Revolution, die da auf uns zukommt, weil sie den Mensch nochmal in eine ganz neue Dimension stellt, seines Wirkens und seines Seins. Und umso wichtiger ist, weil Sie vorhin den Zusammenhang mit der Schule brachten, umso wichtiger ist, dass wir die Fähigkeiten, die Menschen mitbringen, nämlich Neugierde, Empathiefähigkeit, dass wir das stärken von Anfang an. Und da versagen wir leider schon seit vielen Jahren massiv. Also dass jetzt die Bildungsminister nicht mehr zu dem Bildungsgipfel gekommen sind von der Bundesbildungsministerin, so schlecht wie das vorbereitet sein mag, ist, finde ich, ein Skandal. Denn letztendlich hat die Kultusministerkonferenz uns auch und ganz wesentlich in diese massive Misere gesteuert, in der wir uns gerade befinden.
Aber was dann nochmal dahin konkret geblickt, was würden Sie denn sagen, was muss da in der Schule passieren? Also welche Fächer müsste man da nach vorne stellen, oder ist das vielleicht auch schon eine altmodische Vorstellung von Fächern her?
Nee, ich glaube, das Werben um den Fächerkanon und die Zusammenhänge. Wie spannend ist es denn, von der Musik aus gesellschaftliche Prozesse in Verbindung zu setzen, Naturwissenschaft. Ja, das heißt nicht, dass wir ein großes Mischfach haben. Wir brauchen schon die qualifizierte Vermittlung, wir brauchen aber eben auch die Zusammenhänge. Was meines Erachtens passieren muss, ist eine neue Priorisierung im Bildungswesen, dass wir sagen, künstlerische Schulfächer, die Bewegung, das sind zentrale Elemente, und wir müssen die Lehrpläne natürlich auch entschlacken und wir müssen die Lehrer von Bürokratie befreien. Das sind eigentlich ganz relativ einfache Dinge, die wir aber nicht hinbekommen.
Sie haben uns was mitgebracht, worüber Sie sich sehr gefreut haben. Und ich könnte jetzt ein kleines Hörrätsel daraus machen. Was man hier wohl gerade hört. Aber ich glaube, Herr Höppner, das ist ein bisschen zu schwer, oder?
Ja.
Klären Sie mal auf.
Das sind vorsichtig aus dem Stall tappende Kühe, die dann, als sie auf der Weide sind, losgaloppieren und Bocksprünge machen und die Freude pur symbolisieren aus der Schweiz.
Mhm. Genau, das ist ein Video, das, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt, früher sagte man, dass viral gegangen ist, also das so richtig rumgegangen ist über die verschiedensten Social-Media-Netzwerke, was insofern viele Menschen, glaube ich, beglückt, erfreut hat. So diesen Moment, ja, also ich, ne, vom Stalle befreit, dachte ich so, als Momentum.
Absolut, das passt zum Frühlingsaufbruch und das es kam mir fast wie eine Fata Morgana vor, weil ich dachte, ja, so war es früher mal, schöne alte Zeit, ja. Wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, es gibt es zum Glück immer noch, aber es gibt es halt immer weniger in der Tierhaltung. Und selbst wenn es ein Biosiegel hat, dann ist es oft Stallhaltung.
Ich habe zu dieser Aussage immer weniger, habe ich auch gerade frisch Zahlen bekommen. Vielmehr Greenpeace hat sie geliefert, auch mit der entsprechenden politischen Forderung an den Landwirtschaftsminister. Greenpeace hat jetzt mal die Zahlen genannt, wie viele Milchkühe in Deutschland überhaupt noch Zugang zur Weide gehabt haben im Jahr 2020. Das sind die jüngsten Zahlen, die man jetzt hat. Wollen Sie eine Schätzung wagen, wie viele auf der Weide gelandet sind in Deutschland?
Boah. 10%?
Ja, noch ist es besser. 31% immerhin. Aber was traurig ist, ist die Tendenz. 10 Jahre vorher waren es 10% mehr. Da waren es noch fast die Hälfte. Mm. Und das ist natürlich auch schon so ein bisschen kontraintuitiv, wenn wir uns die ganze Berichterstattung und dieses Bewusstsein für das Thema anschauen. Da würde man ja denken, das hätte sich genau andersrum entwickelt, wieder mehr Tiere auf der Weide. Aber de facto sehen wir eine weitere Industrialisierung der Tier- und der Landwirtschaft.
Ja. Und die wird natürlich nochmal dadurch befördert, dass aktuell auch wieder die Bundesregierung das Mercosur-Abkommen mit Brasilien, Uruguay und Paraguay nur abschließen möchte. Scholz ist also unbedingt dafür, das schnell zu machen. Bei den Grünen gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Widerstände. Das hätte aber dramatische Auswirkungen, wenn man es unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sieht. Würden wir unsere Milchproduktion, den Export steigern, und im Rückkehrschluss würde der Rindfleischexport Import nach hier steigern. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Bei Freihandelsabkommen ist immer wieder schwer klarzumachen, dass es darum geht, dass wir unsere Standards, auch Düngemittelverordnung zum Beispiel, nicht unterschreiten durch so eine Freihandelsabkommen.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen an dieser Stelle, ne? Weil man hört erstmal so Mercosur, Handel verstetigen, mehr Handel, ja, mehr internationale Kooperation, und dann gibt es genau diese Bereiche, wo man denkt, Globalisierung in der Lebensmittelproduktion, brauchen wir die da wirklich?
Ja, Wir brauchen eine Deglobalisierung auf jeden Fall. Und die Mehr davon, dass es nur industriell geht, um alle Menschen zu versorgen, ist eben wirklich auch eine Mehr. Ich meine, wir haben viele Stellschrauben und das müssten die Grünen eigentlich am besten wissen. Deshalb hoffe ich, dass wir dieser Bundesregierung nicht zu einem schnell, jedenfalls nicht zu den Bedingungen, wie sie derzeit auf dem Tisch liegen, kommen.
Wenn wir das Ganze nochmal so in diese Frage Verhältnisse Natur und Mensch drehen, wir haben ja gerade über die Schule geredet, was man da lernt. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt. Also wie viel Naturerfahrung, natürliche Naturerfahrung machen wir eigentlich noch? Also wie sehr ist da dieses Verhältnis da zu dem Produkt, das wir beispielsweise irgendwo im Supermarkt aus einem Regal nehmen können?
Total wichtig. Schule fürs Leben, wirklich verstehen und begreifen, woher kommt eigentlich die Milch, woher kommt das Stück Fleisch, woher kommt das Gemüse. Ich hatte in meiner Schulzeit, wir hatten natürlich noch Gartenbau, ja, an meiner Schule in der Waldoberschule. Wir haben da Beete angelegt, wir haben geerntet und das war Teil des Biologieunterrichtes, ja.
Das ist übrigens wirklich ein Punkt. Ich begleite das ja leidvoll, dadurch, dass ich häufig mal sowas abfragen muss bei meinen beiden Töchtern, was beispielsweise im Biologieunterricht in anderen klassischen Welt- und Naturkennenlernenden Fächern stattfindet. Und ich ganz häufig das Gefühl habe, ihr habt den ersten Schritt noch gar nicht gemacht. Ja, die sind schon sozusagen auf einer quasi wissenschaftlichen Ebene. Aber wenn ich sie jetzt davor stelle und ich habe die verschiedenen Getreidesorten, dann zu erkennen, was ist jetzt eigentlich Weizen, was ist Roggen. Aber vielleicht ist das auch ein altmodischer Ansatz, sagt, wozu muss man das wissen?
Absolut nein, weil wir leben mit der Natur in der Natur. Wir leben im Zeitalter des Anthropozän, das heißt des vom Menschen gemachten Zeitalter, das ist ja nun inzwischen von der Wissenschaft auch festgestellt. Umso mehr Verantwortung haben wir natürlich für den Umgang mit der Natur, mit den Tieren als Lebewesen zu einem verantwortungsvollen Umgang, der dann auch, jetzt Achtung Modewort, aber trotzdem passt es, auf die Nachhaltigkeit einzeigt. Mhm. Und was wir im Moment machen, nach wie vor, ist ein Raubbau sondergleichen.
Ja, und jetzt, damit hier auch keine falschen Klischeebilder weitergetragen werden, muss ich nochmal von Greenpeace ergänzen, was wir da erfahren haben, wenn man das nochmal regional in Deutschland aufteilt, wo die meisten Kühe auf der Weide stehen und wo die wenigsten. Ganz interessantes Nord-Süd-Gefälle und das passt nicht zur Milka-Werbung, wenn ich das mal so sagen darf. Denn Bayern ist relativ weit unten, nur 18%, und wer ist ganz weit vorne? Schleswig-Holstein.
Ach.
Da sind fast noch die Hälfte der Kühe auf der Weide wirklich.
Das hätte ich jetzt auch nicht
gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Also das war wirklich auch etwas, was mich überrascht hat an dieser Stelle. Jetzt könnte man böserweise sagen, in Schleswig-Holstein ist so viel Platz, dass da man auch die Kühe rauslassen kann. Aber gut, vielleicht gibt es auch noch sachlichere Begründungen dafür. Vielen Dank. Frankreich erlebt gerade sehr unruhige Tage nach dem Beschluss der Rentenreform, Demos mit hunderten Verhafteten, jetzt auch in dieser Nacht brennende Müllbarrikaden. Und das ist mir besonders im Ohr geblieben, ein Demoruf, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, Ludwig den 16. haben sie geköpft, Macron, es geht wieder los. Christian Höppner, wollen wir mal hoffen, dass die Guillotinen in den Museen bleiben?
Ja, zumindest im Übertrag, also auf jeden Fall natürlich, und auch im übertragenen Sinne, weil ich meine, in Frankreich ist ja das Revolutionäre sozusagen liegt in der DNA der Menschen dort, und nicht umsonst ist der Nationalfeiertag in Verbund mit dem Sturm auf die Bastille. Und das, also erst war ich offen gestanden, da habe ich gedacht, meine Güte, was machen die da? Die diskutieren um die Erhöhung des Rentenalters auf 64. Wir sind ja an einem ganz anderen Schritt, und oft wird auch die Frage gestellt, eben warum wir so unterschiedlich ticken. Ich glaube, das hängt daran. Aber was ich daran so spannend und auch ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass Macron ja die Karte gezogen hat mit dem Dekret. Mhm. Und genau das ist ja schon mal auch Auslöser damals für die Revolution gewesen, dass man einen Demokratiebruch praktisch erlebt hat. Es ist ja keiner, weil er kann es tun. Aber
genau, die Verfassung gibt es her, dieser berühmte Artikel 43, der eben diese Möglichkeit schafft, dass ein Präsident, eine Regierung eben auch ein Gesetz durchbringt. Bringen kann, ohne Abstimmung in der Nationalversammlung. Die Regierung hat ja lange gezögert. Sie hätten es ja eigentlich gerne gemacht, eben wegen dieses demokratischen Mandats, aber haben es am Ende nicht gewagt, weil die Mehrheit nicht sicher war. Und es gibt natürlich aber auch, das sieht auch die Verfassung vor, das haben wir gestern erlebt, die Möglichkeit dann für das Parlament direkt ein Misstrauensvotum gegen die Regierung zu stellen. Es gab zwei, eins eher so aus der, grob gesagt, politischen Mitte, eins vom Rassemblement National, also von der Partei von Marine Le Pen. Beide sind gescheitert. Jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, politisch, formal, verfassungsrechtlich damit alles korrekt.
Richtig, und wahrscheinlich würden auch bei uns, wenn wir so eine Protest hätten, würden die abflauen, in Frankreich aber nicht. Also das wird weitergehen und natürlich auch in einer gefährlichen Gemengelage, nämlich insgesamt eine Zunahme multipler Krisen, auch eine gewisse Unzufriedenheit, zunehmende Unzufriedenheit mit Macron. Und immer wieder noch, bitteschön, als Schreckgespenst Marie Le Pen, die 2027 vielleicht dann die neue Staatspräsidentin wird.
Aber das ist natürlich politisch schon eine spannende Frage für alle Reformpolitik, gerade eben auch Reformpolitik, die etwas abverlangt, wie eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Muss man das alles letztendlich zurückstellen aus der Sorge, die Rechtspopulisten könnten dann Wahlen gewinnen? Oder führt nicht das auch zu einer Politik der Angst? Und das war ja lange die französische Diagnose, dass Regierungen, Präsidenten eigentlich nichts mehr gewagt haben und damit ja letztendlich das Land, sagen wir mal so, nicht unbedingt stabiler, nicht krisenfester gemacht haben.
Also das wäre sicher die falsche Reaktion. Auf jeden Fall, wenn man eine Politik der Angst, dann treiben einen ja doch Rechtspopulisten auch vor allem her. Ich glaube, es ist eine zunehmende Herausforderung in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das sehen wir auch bei den Themen bei uns. Ich sehe oft, also auch schon bei dem Kabinett Merkel, dass wir ein Kommunikationsproblem haben, dass sich viele Themen so in der notwendigen Einfachheit und Klarheit eben oft nicht mehr vermitteln. Lassen. Vielleicht lassen sich auch nicht mehr vermitteln, weil sie zu komplex geworden sind. Ja, das ist gar keine Schuldzuweisung, aber die Kommunikation ist ein ganz, ganz zentrales Mittel.
Wobei natürlich letztendlich die Geschichte relativ einfach erzählt ist in Frankreich oder generell in allen Ländern, in denen wir glücklicherweise eine wachsende Lebenserwartung haben. Wir werden alle älter. Und das drückt natürlich massiv auf diese Frage, wie finanzieren wir das Alter, wenn das bedeutet, dass einfach immer nur die Rentenphase immer länger wird, aber die Lebensarbeitsphase nicht, dann haben wir ja ganz offensichtlich ein Systemproblem. Und ich finde das immer interessant mit Blick auf Frankreich, was Macron da macht, dass er Privilegien für einzelne Berufsgruppen abschafft, dass er im Vergleich zu uns relativ moderat das Rentenalter erhöht, dass sogar die Mindestrente auf über 1.000 Euro erhöht wird, also auch ein Betrag, von dem kann man in Deutschland nur träumen, in diesen unteren Rängen. Also im Prinzip so ein Paket, ich glaube in Deutschland würde man das Bürgerversicherung nennen und es wäre ein Herzensprojekt der Linken.
Ja.
Und dort trifft es auf eine ganz andere Resonanz.
Ja, und nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Ich meine, schauen Sie, Österreich ist so ein Paradebeispiel, ja, wie gut die dort letztendlich in Altersversorgung ausgestattet sind. Nein, vom Thema ist es natürlich absolut dringend notwendig, weil das brennt ja allen Gesellschaften auf den Nägeln, dass mit der gestiegenen Lebenserwartung wir deren Renteneintritt nicht mehr dabei belassen können. So, wie soll das finanziert werden? Keine Frage. Aber nochmal, es ist eine Frage einer frühzeitigen und nachhaltig aufgesetzten Kommunikation und damit einer Glaubwürdigkeit.
Ja, und es ist natürlich auch etwas, was neben diesem ganzen Rationalen auch mit Lebensgefühl zu tun hat. Also ich bin da auch wirklich hin und her gerissen bei der Bewertung des Ganzen als jemand, der dieses Land auch als Urlaubsland liebt. Ich habe da dankenswerterweise auch mal ein Jahr leben dürfen. Und man merkt natürlich schon, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem, was wir in Frankreich so lieben, dieses Sommerferiengefühl, das auch mit diesem relativ frühen Renteneintritt zusammenhängt. Also diese Lebenseinstellung. Ich will schon auch noch etwas davon haben, jenseits dieser klassischen Erwerbslogik von meinem Leben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich habe eine gewisse Hoffnung. Wir sprachen ja auch über künstliche Intelligenz und über letztendlich auch die Frage, ne, wie verändern sich unsere Gesellschaften auch. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen kreativer denken. Also was ist eigentlich Wertschöpfung? Wie werden unsere Gesellschaften reicher und wie verteilen wir das Geld? Also vielleicht können wir uns das ja sogar leisten, dass wir alle auch weniger arbeiten, weil trotzdem genug Wohlstand, Reichtum, Ressourcen entstehen.
Ja, zum einen das, also die Frage, was ist überhaupt Arbeit? Auch Kulturarbeit ist Arbeit zum Beispiel. Und zum anderen, welche Rolle spielt es in meinem Leben? Und da haben wir natürlich eine Wertzumessung. Wer nicht mehr arbeitet, wird oft, ich sag's mal ein bisschen grobschlächtig, auch aussortiert, ist eigentlich nicht mehr relevant fürs gesellschaftliche Leben. Und das Feeling, was Sie gerade ansprachen, das habe ich auch auf vielen Orchesterreisen erlebt, ja, in Familien, wo wir gewohnt haben, bei Konzerten mit Gesprächen. Es ist traumhaft. Oder auch Italien, Österreich, also wo sind wir, auch die nordischen Länder, die haben alle eine andere Einordnung der Arbeit, die ein wichtiger Teil ist, aber nicht alles.
Wir schauen auf die Themen des Tages, können da auf ein Urteil des Tages schauen. Das hängt mit dem Dieselskandal zusammen, ist ja schon sehr lange ein Thema, fast schon eigentlich kein Thema mehr gewesen. Der große Betrugsskandal, was kommt da eigentlich wirklich hinten aus dem Auspuff raus und was versprechen uns die Autohersteller? Der Europäische Gerichtshof hat da jetzt in letzter Instanz nochmal ein Urteil gefällt und wie das ausgefallen ist, das erzählt uns, bevor wir darüber sprechen, Klaus Hempel.
Bei vielen Dieselmotoren funktioniert die Reinigung der Abgase nicht immer gleich gut. Bei bestimmten Temperaturen wird sie entweder heruntergefahren oder ganz abgeschaltet. Bereits im vergangenen Jahr hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass solche Thermofenster grundsätzlich gegen europäisches Recht verstoßen und es sich dabei um illegale Abschalteinrichtungen handelt. Nun ging es um die Frage, ob betroffene Dieselfahrer deshalb Schadenersatz einfordern können. Dies hat der EuGH nun bejaht. Die europäischen Vorschriften seien nicht nur dafür da, um die Umwelt zu schützen, sondern auch die Autokäufer. Damit ist auch für deutsche Dieselfahrer die Chance deutlich gestiegen, Schadenersatzforderungen gegen die Autohersteller durchzusetzen.
Also das ist die Entscheidung in Luxemburg, der Europäische Gerichtshof. Christian Höppner ist bei mir, jetzt nicht unbedingt der Automobilexperte. Und ich glaube, das Stichwort Thermofenster können Sie ruhig zugeben. Ich habe es heute zum ersten Mal gehört.
Ich auch.
Ja, aber das politische Problem liegt ja auf der Hand. Und ich finde eine Sache interessant. Es ist letztendlich immer wieder die europäische Ebene, die letztendlich dann doch nochmal, also sei es die EU-Kommission auf der einen Seite oder jetzt hier im juristischen Bereich der Europäische Gerichtshof, der dann für Gerechtigkeit sorgt. Und ich verbinde damit so ein bisschen die vorsichtige These, vielleicht ist die deutsche Politik und Öffentlichkeit immer auch ein bisschen zu milde mit der Automobilindustrie.
Auf jeden Fall. Das zeigt natürlich klar den Einfluss von Lobbyismus. Und was die europäische Ebene anbetrifft, müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass etwa 80% der Gesetzgebung ja schon von der EU letztendlich bestimmt wird. Und wir sind im Reaktionstempo, das hat sich erhöht, aber wir sind immer noch nicht dran. Und insofern ist das, finde ich, auch nochmal ein Weckruf für die Industrie. Sie wird es wahrscheinlich nicht hinterfragen, aber Lobbyismus hat eben wirklich auch Schattenseiten, wenn er nicht am Gemeinwohl orientiert ist. Und das kann man jetzt bei dem Thema nur wirklich nicht behaupten.
Ja, und wenn er letztendlich auch nicht zukunftsorientiert ist, ne? Also auch für den eigenen Betrieb. Also ja. Da hat man sich ein paar Jahre Luft verschafft, indem man die Luft eben mehr verschmutzt hat als eigentlich zulässig. Aber der wirtschaftliche Schaden war ja enorm, diese ganze Dieseltechnologie, die damit letztendlich in gewisser Weise obsolet geworden ist auf dem Markt. Und damit bin ich jetzt fast ein bisschen gedanklich im Heute. Jetzt könnte man sagen, ach ja, wunderbar, wir haben eine total progressive Bundesregierung, die das ganz anders angeht, sozial, ökologisch, liberal. Aber da fordert beispielsweise heute Luisa Neubauer, also das deutsche Gesicht der Klimabewegung, nicht weniger als den Rücktritt von Volker Wissing, vom Verkehrsminister, weil sie sagt, letztendlich passiert da nach wie vor nichts. Was sagen Sie?
Ja, das ist so plakativ. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Thema verändert. Ich finde, wir müssten verstärkt nochmal darüber nachdenken und einfordern, was Transparenz in Lobbyismus bedeutet. Betrifft ja auch andere gesellschaftliche Bereiche. Wir sind jetzt fokussiert im Moment natürlich anlassbezogen gerade auf den Diesel. Aber der Einfluss der Lobby, auch in Brüssel, ist immens. Die sitzen teilweise an den Schreibtischen der Ministerien und schreiben mit die Entwürfe. Ja, das ist etwas, finde ich, was uns auch fundamental von der Zivilgesellschaft unterscheidet, weil wir eben gemeinwohlorientiert und nicht wirtschaftliche Partikularinteressen vertreten unterwegs sind. Und diese Schärfung, die finde ich, die müsste viel stärker stattfinden, indem man es öffentlich auch deklariert und die Transparenzen, die ja schon die Regeln sind, da, aber trotzdem gibt es immer noch zu viel Umwege.
Christian Höppner ist mein Gast, war mein Gast, muss ich an dieser Stelle sagen, Generalsekretär des Deutschen Musikrates und nicht nur theoretisch mit der Musik verbunden, sondern auch ganz praktisch. Sie haben ja gerade erzählt, am Abend greifen Sie gerne nochmal zum Cello.
Das tut einfach so gut, ne? Die Kiste an sich zu spüren, die tiefen Vibrationen zu spüren und sei es eine Tonleiter oder eine Bach-Suite. Es tut gut und danach schlafe ich wie ein Bär.
Christian Höppner, vielen Dank für dieses abschließende Bild. Vielen Dank für Ihre Gedanken heute, für den Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.